In der heutigen Folge Flutlicht an spreche ich mit Tatjana Henny, die den Fußball der Frauen geprägt hat, wie vielleicht kaum eine zweite Person. Aktuell ist sie Chief Sporting Director in der NWSL und prägt eine entscheidende Phase im Fußball der Frauen in den USA mit. Sie war aber auch schon Hauptverantwortliche für den Fußball der Frauen im Schweizer Fußballverband, hat bei der FIFA und bei der UEFA gearbeitet und natürlich auch selbst Fußball gespielt. Wir reden heute über ihre bewegte Karriere, über die manchmal unbeweglichen Verbände, über das, was sie sich von der EM 2025 in der Schweiz erhofft und wie der Schritt in die USA für sie gewesen ist. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 75 von Flutlicht an. Wir nehmen noch vor Ostern auf, ausgestrahlt mit nach den Feiertagen und ich hoffe quasi aus der Vergangenheit, dass ihr ein bisschen Ruhe und Erholung hattet und kann schon mal ankündigen, dass der Osterhase bei mir sehr großzügig war und eine neue Staffel Flutlicht an ins Nest gelegt hat. Das heißt, nach dem Ende dieser Staffel kann ich mich und könnt ihr euch alle auf eine neue Saison freuen und dafür erstmal ein großes Dankeschön an Sport1 und da besonders an Stefan Moser für das Vertrauen und an Stefan und Andreas für die tolle Zusammenarbeit. So, das mal als kleine Vorrede. Und jetzt geht's inhaltlich los und ich begrüße eine total spannende Gästin, mit der ich heute Meere und Zeitzonen überbrücke, nämlich die sportliche Direktorin der National Women's Soccer League, Tatjana Henny. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich total. Ich habe gesehen, mit 12 bist du als Spielerin in den Fußball gekommen. Das heißt, das sind jetzt schon viele, viele Dekaden, die du dich mit dem Fußball beschäftigst. Und wenn man sich mit deiner Vita wiederum beschäftigt, finde ich, sieht man oder hat man den Eindruck, dass du von Anfang an auch so ein, das ist hier mein Platz und den lasse ich mir nicht streitig machen hat. Ist das ein richtiger Eindruck?
Das kommt im Moment vielleicht so, wird das so wahrgenommen. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich das entwickelt hat in meinen jungen Jahren. Ich würde jetzt mal behaupten, dass ich nicht per se diese Eigenschaften schon als Teenager hatte. Mhm. Aber ich glaube, wenn man oder wenn ich einfach hell begeisterte Fußballerin bin, die als Kind auf dem Schulhof Platz und auf jeder Wiese mit den Jungs mehrheitlich gekickt hat und eigentlich nichts von Geschlechterdiskriminierung oder sowas erlebt hat und dann plötzlich wächst du in das rein und du lernst festzustellen und spürst das, was für unterschiedliche Wege da plötzlich sich dir eröffnen, mhm, und du das dann halt auch einfach nicht richtig nachvollziehen kannst. Dann glaube ich, das hat mich dann dazu geführt, etwas hartnäckiger zu werden und zu versuchen, Dinge zu verbessern, die ich als Teenagerin oder junge Frau einfach nicht nachvollziehen konnte. Mhm.
Ich habe in einem älteren Interview mit dir gelesen, dass du gesagt hast, es ist dir schon relativ früh aufgefallen, dass da eben viel mehr Jungs um dich rum waren. Kannst du dich auch dran erinnern, wann das so anfing, dass du eben gemerkt hast, es ist auch strukturell was anderes? Also wie lange hast du mit Jungs gespielt? Wie hast du dann das mit den Mädchenteams wahrgenommen? Weißt du das für dich so noch?
Ja, das weiß ich relativ gut, weil es sehr einfach ist. Und ich meine, es ist ja öffentliches Wissen. Ich bin ja nicht mehr 20, bin schon etwas älter. Und also die Zeit ist auch schon länger her, wo ich als Mädchen angefangen habe, Fußball zu spielen. Da gab es auch keine Mädchenteams oder Juniorinnenkategorien. Ich war nicht schon froh, dass ich überhaupt festgestellt habe, dass es in Bern, der Hauptstadt der Schweiz, wo ich aufgewachsen bin, tatsächlich ein Frauenteam gab, mhm, und bin dann ganz hell begeistert dahin gerannt und habe dann auch sofort mit in diesem Team Aufnahme gefunden und mit diesen Frauen Fußball gespielt. Das war aber tatsächlich irgendwie 16-, 18-Jährige bis mit, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, 35 oder noch älter. Das war einfach ein Team, das in der höchsten einzigen Liga, die es in der Schweiz gab, mit damals 8 oder 10 Teams gespielt hat. Also meine Welt war Schule, Wiese, Schulhofplatz mit Jungs bis ich gehört habe, dass es dieses Frauenteam gibt, bin dahin, wurde da aufgenommen und habe dann damit gespielt für den Rest meines Lebens. So ungefähr. Also das war an für sich eine schöne Zeit. Da würde ich auch gar nichts bemängeln wollen.
Regelmäßige HörerInnen wissen, dass wir hier auch häufig schon über die Geschichte des Fußballs der Frauen gesprochen haben und so ein bisschen über die Problematik, also die es gerade in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern eben mit den Verbotsphasen gab und auch so ein bisschen dieses, dass die Erzählung halt hinkt, weil häufig die Geschichte des Frauenfußballs so erzählt wird, als hätte es diese Brüche eben nicht gegeben. Also wenn beispielsweise der DFB 1970 50 Jahre, Quatsch, nicht 1970, pardon, 2020 50 Jahre Frauenfußball feiert, so als hätte es ihn vor 1970 nicht gegeben. Die geschichtliche Entwicklung in der Schweiz war aber ja schon ein bisschen eine andere, oder? Kannst du dazu vielleicht für die HörerInnen, die sich da gar nicht auskennen, ein bisschen was sagen?
Ich versuche es, ja. Also es gab schon auch Bemühungen. Also gut, ich glaube, es braucht nicht die ganze Geschichte des Frauenfußballs
Nee.
aufzurollen, aber Ende 1890, 95 gab es was, 1915, 18, 20 gab es was. Also das ist ja alles dokumentiert. Also da hast du vollkommen recht. Dann gab es die Frauenfußballverbände, es gab Mexiko, es gab die asiatische Frauenfußballkonföderation, die sehr stark war. Und dann kam eigentlich der große Bruch, wo alles verboten wurde. Und insofern stimmt vielleicht 1970 schon, weil das wie so der moderne, also modern kann man eigentlich auch nicht mehr sagen, aber der heutige Frauenfußball, die Geschichte des heutigen Frauenfußballs hat wahrscheinlich schon da seinen Anfang genommen, aber es gab x Momente vorher, wo er auch den Durchbruch hätte schaffen können oder bestehen können. Aber es ist auch so die Rolle der Frau, der Gesellschaft und die Kultur, in der wir leben, die das so geprägt hat. In der Schweiz war es ähnlich. Es gab Frauen, die Fußball spielen wollten. Wir haben so eine Art, in Schweizerdeutsch nennen das
Das ist ein
Grümpelturnier,
so herrliches Wort.
wie viel den Zuhörerinnen und Zuhörern das sagt. Aber das ist einfach so ein Dorfturnier über ein Wochenende, Freizeitfußballaktivität, wo definitiv der soziale, gesellschaftliche und festliche Teil wichtiger ist als das Spiel, obwohl es leider viele Verletzte immer gab. Also vielleicht ist das Spiel doch auch wichtig. Aber da gab es Frauen, die wollten spielen und die wurden dann halt auch alle einfach nicht zugelassen. Es gab Frauen, die wollten Fußball spielen, denen hat man dann nahegelegt, Schiedsrichterin zu werden, weil es keine Frauenteams gab. Und es gab natürlich die beste Anekdote, Madeleine Boll, eine der besten Spielerinnen, die es in der Schweiz zu der Zeit gab, hat im Wallis beim FC Sion mitgespielt, mit den Jungs in einer Juniorenmannschaft, weil sie einfach toll Fußball gespielt hat und da gut reingepasst hat. Und dann gab es ein größeres Spiel im Stadion, ein internationales Spiel des FC Sion, wo diese Juniorenmannschaft das Vorspiel hatte. Und dann hat man erst gemerkt, dass das ja ein Mädchen ist, das da mitspielt. Hat aber die Lizenz bekommen, weil beim Verband keiner gemerkt hat, dass das ein Mädchen ist. Und dann hat man die Lizenz entzogen und ihr verboten, Fußball zu spielen. Und ich glaube, das war natürlich dann auch ein Moment, wo alle gemerkt haben, jetzt stimmt irgendwas nicht. Und da hat dann danach langsam der Frauenfußball seine Anfänge genommen. Ich glaube, die erste Meisterschaft war auch so 1971.
Das Spannende finde ich übrigens, weil du das gerade gesagt hast mit dem Grümpelturnier. Der Begriff hat jetzt gerade.
Grümpelturnier. Das musst du ein
Genau.
bisschen in die Länge
Ach
ziehen.
so, Entschuldigung. Das Grümpelturnier.
Genau, sehr gut. Sehr gut.
Das ist jetzt ja tatsächlich auch so in den Wortschatz, zumindest im Sport hierzulande aufgenommen worden, weil gerade rund um die Debatte, wie viel Geld eigentlich von der Schweiz rund um das Turnier 2025 eben investiert wird oder aber auch nicht, ist dieser Begriff immer wieder in der Sportberichterstattung gefallen. Also, dass man sich eben nicht leisten könne, ein solches Turnier aus der EM zu machen. Deswegen hat das Wort jetzt quasi aus einem traurigen Anlass heraus, aber eine Bekanntheit weit über die Schweizer Grenzen erlangt aktuell.
Ja,
Aber
leider.
genau, zur EM kommen wir dann natürlich auch noch. Was ich ganz spannend finde, es ist ja so ein bisschen eine Problematik, glaube ich, von außen. Deswegen fand ich das ja erhellend, dass ich das bei dir auch so gelesen habe, dass Leute draufschauen und oft die Unterscheidung nicht verstehen zwischen Frauenfußball und Frauen im Fußball. Also natürlich sind Spielerinnen auch Frauen im Fußball, aber es geht ja eben auch um Gremien, es geht eben auch um EntscheidungsträgerInnen-Positionen und so weiter und so weiter. Und diese Linie wird zu selten für meine Begriffe gezogen. Du hast das sogar auf LinkedIn, ich zitiere das gerade mal, bei dir im Profil stehen, auf Englisch, und zwar: Women's football and women in football is not the same. Adding women in decision-making bodies is assuring diversity. Adding women football experts is assuring expertise. Think about that. Und bei women's football experts eben, also in Klammern, weiblich-männlich divers. Ist das was, was dir selber häufig in den Gremien begegnet, dieses Unverständnis für die Differenzierung?
Total. Und das treibt mich in den Wahnsinn. Das ist mitunter der Grund, wieso wir im Frauenfußball so langsam vorankommen, weil diese Unterscheidung eben nicht gemacht wird. Mhm. Und es ist so zentral, und es beweist meiner Meinung nach, dass die Entscheidungsträger eben noch nicht verstanden haben in den meisten Fällen, um was es geht. Und es ist nicht kompliziert, es ist relativ einfach. Für mich gibt es eine Thematik der Diversität, also Frauen und Männer, die zusammenarbeiten, wo wir alle wissen, es gibt genug Studien, das ist erfolgreicher, man ist besser, diversere Teams. Das ist einfach eine Normalität, hat ja auch die Wirtschaft und die Politik mehr als bewiesen. Und auch da hinkt der Fußball natürlich der Gesellschaft nach. Aber da tut sich ja was. Also Frauen in Gremien ist mittlerweile überall ein Thema. Ich glaube, es gibt kaum mehr einen Sportverband, der sich nicht leisten kann, eine adäquate Vertretung von Frauen zu haben. Das, glaube ich, hat man mittlerweile mehr oder weniger im Griff. Und wurde umgesetzt oder wird zeitnah noch umgesetzt. Und das, glaube ich, ist auch richtig so. Was mir aber komplett fehlt, und das wird eben wie nicht thematisiert, ist die Frauenfußballstruktur. Und ich bin wirklich der Überzeugung, der Erfolg des Frauenfußballs, der dann auch mit der Kommerzialisierung zusammenhängt, mit der Produktentwicklung, mit, dass sie in größeren Stadien spielen, dass sie mehr Zuschauer haben, dass bessere Medienverträge, Sponsorenverträge gemacht werden, dass es eben auch als eigenes Produkt oder einfach ein eigenes sportliches Entertainment-Programm geführt werden kann. Für das braucht es eben auch eigene Strategien und eigene Wege für diesen Frauenfußball. Und solange man halt einfach von Männern gemachten Männerfußballstrukturen drin sitzt, was ja per se alle Fußballverbände sind, die jetzt einfach noch ein paar Frauen in den Gremien haben, die vielleicht eben noch nicht mal aus dem Frauenfußball kommen, sondern vielleicht Wirtschaftsexpertise reinbringen oder eine andere Fachexpertise reinbringen, das auch sehr willkommen ist, aber nicht Frauenfußballexpertinnen sind, bringt es dem Frauenfußball nichts.
Und gerade in der Schweiz, also wo du zwar aktuell im Fußball nicht mehr arbeitest, aber das ja lange getan hast, gibt es da ja auch ein relativ aktuelles Beispiel für, ne, dass der Zentralvorstand des Verbandes jetzt zwei zusätzliche Plätze bekommen soll. Die sollen also dann aus Diversity-Gründen durch Frauen besetzt werden, aber es können eben nicht zumindest in Vereinen geübte Expertinnen für Frauenfußball sein, weil es nämlich Personen sein müssen, die in keinem Zusammenhang ämterbezogen in einem Verein stehen. Das ist ja dann eigentlich absurd, oder?
Es ist nicht absurd, aber es ist genau das, was ich erklärt habe. Es schließt eine Lücke, die der Fußballverband hatte, dass der Zentralvorstand, das höchste Gremium, nicht divers ist. Das wird damit behoben. Also zwei Frauen in diesem Gremium werden sicher der Sache gut tun und dem Gremium gut tun und den, sicher auch die Entscheider mitunter die Diskussion vielleicht anders führen lassen. Was mir aber eben komplett fehlt, ist dann die Frauenfußballstruktur. Also ich würde diese zwei Frauen dann auch nicht irgendwie jetzt kritisieren wollen oder so. Ich bin überzeugt, das werden kompetente, tolle Frauen sein. Ich sage einfach, ich bin Frauenfußball-Expertin, ich bin eine Verfechterin des Frauenfußballs, ich möchte, dass der Frauenfußball sich entwickelt. Und darum auch aufgrund meiner Erfahrung natürlich, jahrelang bei UEFA, FIFA und Schweizer Fußballverband, weiß ich aus eigener Hand, dass die aktuellen Strukturen nicht unbedingt die besten sind, um den Frauenfußball in der Elite, muss ich ja immer noch anfügen, zu fördern. Dass wir im Kinderfußballbereich da wahrscheinlich keine großen Differenzen machen müssen, ist völlig klar, dass die Kinder zusammen spielen können, ist auch klar. Aber wenn es dann in den Elitebereich geht, in die Talentförderung, gibt es einfach riesige Unterschiede. Und wenn es dann in die höchste Liga geht, wo es um die Kommerzialisierung geht, was wir alle wollen, wir wollen mehr Geld, damit die Spielerinnen bessere Verträge haben, damit alle professionell Fußball spielen können und davon leben können. Also all diese Dinge, die man will, die kann man ja nur aufbauen, wenn man das auch als Business führt. Und wenn man keine Strukturen hat und nicht für sich selber entscheiden kann und keine Verträge für sich ausarbeiten kann und keine Ressourcen hat, dann ist es einfach schwer. Und ich denke jetzt gerade, ich hatte diese Meinung schon immer und bin, seit ich jetzt in Amerika bin, noch viel mehr überzeugt, dass das der richtige Weg ist, weil wir gerade hier in Amerika, unsere Liga ist ja wirklich sehr erfolgreich im Moment, was das Kommerzielle anbelangt. Und einer der Hauptgründe, natürlich ist es Amerika und sind andere Bedingungen, aber wenn wir nicht eine eigenständige, unabhängige Liga wären, sondern wenn wir auch ein Teil des amerikanischen Fußballverbandes wären, wären wir mit großer Sicherheit nicht da, wo wir sind.
Und das, was du jetzt sagst mit den Business-Gedanken, das ist die eine Seite, die total wichtig ist. Aber das andere ist ja auch gerade, wenn es in Richtung Business stärker geht, dass eben Leute da sind, die aber ein Verständnis dafür haben, was den Fußball der Frauen in seiner ganzen Systematik jetzt mal abseits vom Platz auch unterscheidet von dem der Männer. Ne? Also ich fand das ganz spannend, auch wiederum in einem Interview jetzt, seitdem du in den USA bist, wo du die Geschichte erzählt hast mit dem, dass die Security-Leute nicht mehr wollten, dass die Spieler, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zu den Fans gehen nach den Spielen, ne? Und wo es dann aber ganz klar hieß, also genau diese Nähe ist ja was Fans von Anfang an diesem Fußball geliebt und geschätzt haben, und das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, das kann man nicht einfach eliminieren, da muss es dann andere Wege geben. Also dieses Verständnis für das Wesen von dem Fußball ist ja auch total wichtig.
Absolut. Und wir haben eben keine Wahl. Der Frauenfußball hat keine Wahl, weil wir keine eigenen Strukturen haben. Und das ist ein gutes Beispiel, was du wiederholt hast. Und wenn man jetzt mal guckt, der Männerfußball ist natürlich dominant. Da passiert irgendwas, da ist Aggression im Stadion, da wird eine Flasche geworfen, boom, gibt es neue Reglemente. Alles ist verboten. Keine Stehplätze mehr, keine Flaschen mehr, keine Rucksäcke mehr. Keine Ahnung, was es alles gibt. Und gewisse Dinge sind natürlich auch richtig und das muss man verhindern. Aber die gleichen Regeln werden dann einfach 1:1 auf den Frauenfußball übertragen. Mhm. Und wenn jetzt auch in der Schweiz, wo ich mal sage, es ist ein kleineres Land, wenn man UEFA-Spiele organisiert, muss man die genau gleichen Regeln erfüllen, die UEFA vorgibt. Also kein Alkohol, alles wird kontrolliert. Und das sind einfach Regeln, die haben, ich sage jetzt nicht, dass wir nur Alkohol ausschenken müssen, aber da gibt es einfach gewisse Dinge, die sind schade für den Frauenfußball. Die Stewards rum an den Platz, es darf niemand auf den Platz rennen. Natürlich müssen die Spielerinnen geschützt werden und man muss auch natürlich aufpassen, auch mit des Wachstums des Frauenfußballs ist auch da die Gefahr immer größer, dass jetzt was passiert. Dem muss man Rechnung tragen und auf das muss man aufpassen. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten. Vielleicht nicht auf dem Fußballplatz, aber eine Zone, wo sich Fans und Spielerinnen treffen. Oder was ich auch bei der FIFA schon angeregt habe, gewisse Bilder, Hintergrundbilder aus der Kabine, aus dem Gang, wo bei den Männern eine riesen Sache gemacht wird, dass das nicht geht. Das würde bei den Frauen vielleicht gehen, in einem anderen Rahmen. Und all diese Dinge, die wir eigentlich machen wollen würden, die vernünftig sind und auch eben sicher und Sicherheit garantieren, können wir gar nicht, weil wir einfach die gleichen Reglemente befolgen müssen, die aus dem Männerfußball gekommen sind.
Vielleicht mal für die ZuhörerInnen als Einordnung. Ich versuche mich, obgleich du eine wirklich schon sehr breit gefächerte Vita hast, halbwegs kurz zu fassen. Wir haben schon gesagt, mit 12 hast du angefangen zu spielen. 79 bis 98 warst du als Fußballerin auf dem Platz, hast unter anderem auch 23 Länderspiele für die Schweiz gemacht. Du hast die UEFA A-Lizenz, hast auch kurzzeitig als Trainerin gearbeitet, warst in der UEFA die erste Funktionärin rein für den Bereich Fußball der Frauen, hast dann zwischendurch, und das finde ich ehrlich gesagt sehr spannend, wenn man sich mit deinem Leben im Fußball beschäftigt, dass du immer auch wieder so diese kurzen Breaks hattest, in denen du so für Sichtbarkeit und für Bewegung an einer anderen Stelle gesorgt hast oder einfach mal in einen bestimmten Bereich reingeschnuppert. Also du hast bei Sat.1 Schweiz tatsächlich dich um die Übertragung von Fußball dann gekümmert. Du warst bei der FIFA Assistant Sports Division und zuständig für den Frauenfußball, dann Managerin für Frauenfußball und Leiterin der Frauenwettbewerbe, was ja wiederum ganz spannend ist, wenn man sieht, dass du jetzt dich aufgrund des Angebotes aus den USA entschieden hast, die EM in der Schweiz am Ende nicht mehr in verantwortlicher Position zu machen, weil man halt auch nicht mal du auf fünf Hochzeiten gleichzeitig tanzen kannst. Du warst dann bei der FIFA außerdem stellvertretende Direktorin und die Verantwortliche für den Fußball der Frauen von 15 bis 17. Dann kam Gianni Infantino und naja, lassen wir das. Du bist außerdem Gründungspräsidentin der FC Zürich Frauen und hast im Fußballverband Region Zürich von 2016 bis 2019 Projekte für die Förderung des Frauenfußballs begleitet. So, und dann hast du auch noch bei der European Club Association, die hier im Podcast auch die HörerInnen also durch die Folge unter anderem mit Bianca Rech auf jeden Fall auf dem Schirm haben dürften, gearbeitet. Du hast dann wieder einen deiner Breaks gehabt und warst bei Y Sports, also im Bereich dann Fußball-Business unterwegs und bist dann in den Schweizer Fußballverband. Und da vielleicht mal einen ersten Break gemacht, also und zurückgeschaut auf die Tätigkeiten tatsächlich. Wenn du an die Anfänge in der UEFA und der FIFA dich zurückerinnerst und das, wie du dann wiederum diese Verbände, ich sag mal, verlassen hast, was sich also durch deine und eben auch durch die Tätigkeit von anderen Leuten, die an diesen Baustellen mitarbeiten, getan hat. Hast du dann das Gefühl, das Tempo hat sich verbessert und auch insgesamt die Strukturen haben sich verbessert oder hast du eher noch so eine Ungeduld und denkst, boah, es geht mir eigentlich nicht schnell und weit genug, was in der Zeit passiert ist?
Also war es ganz schlimm zuzuhören, was ich alles gemacht habe. Also ich bin keine 150 Jahre alt.
Nee, bist einfach halt sehr, wie soll man sagen, du kriegst viele Dinge unter einen Hut. Also.
Ja, sehr engagiert. Also ich nerv alle. Also auf deine Frage. Also ich glaube, jetzt gerade so die letzten 2, 3, 4, 5 Jahre macht es wirklich richtig Spaß. Also ich habe das Gefühl, dass das jetzt an allen Ecken und Enden ist so ein Durchbruch da und ja, es ist wie nicht mehr aufzuhalten und es ist ein richtig schönes Gefühl, so viele Dinge zu sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Das macht unheimlich Spaß und ich glaube, jetzt habe ich das Gefühl, dass man, also ich jetzt, wenn ich sagen wollen würde, meine Rolle ist Frauenfußball entwickeln, vorantreiben und positionieren so, dass es wie gemacht ist, könnte ich jetzt wahrscheinlich aufhören, so ungefähr. Ich glaube, jetzt ist ein Selbstläufer. Also es braucht jemanden wie mich, wo irgendwie rumpoltert überall, glaube ich, braucht es nicht mehr. Da hat es jetzt genug, die das machen und es kommt von überall und es ist auch eine neue Generation, einfach eine andere Generation ist da, die wenn man das jetzt guckt in den Clubs zum Beispiel, das sind einfach Menschen, die denken anders als noch vor 30, 40 Jahren. Ob das jetzt eben, also in Deutschland gibt es ja ein paar genug gute Beispiele, wo die Clubs jetzt einsteigen und mitmachen und ernst meinen. Und du hast Mainz erwähnt, jetzt als Letzter, aber immerhin, einer muss der Letzte sein und jetzt sind alle dabei. Was ich wichtig finde zu erwähnen, ist, dass ich wirklich der Überzeugung bin, dass diese Verbandskultur heute noch träge ist.
Ja.
Wir haben den Durchbruch an der Basis geschaffen, wir haben den Durchbruch bei der Gesellschaft, also nicht den Durchbruch geschaffen, die Gesellschaft hat eigentlich den Durchbruch bewirkt im Frauen, im Fußball, für die Mädchen und für die Frauen. Der entscheidende Punkt ist die Basis, die Gesellschaft und die Clubs, die so viel machen. Wo ich mich schon immer noch wundere, ist, warum die Verbände, ob das jetzt nationale Fußballverbände sind oder Kontinentalverbände wie die UEFA oder hier bei uns in Nordamerika die CONCACAF oder die FIFA, meiner Meinung nach auch vieles gut tun, das ist unbestritten, da kann man auch drüber reden, jetzt gerade die UEFA mit der Champions League, das ist unglaublich gut, wie sie die Euro machen, ist auch unglaublich gut, aber sie haben so eine Machtstellung und eine Entscheidungsmöglichkeit von oben herunter, wie der Fußball europaweit, weltweit geführt werden sollte und da vermisse ich, dass sie nicht mehr machen, weil sie hätten es echt in der Hand und wir wissen alle, wie viele Schwierigkeiten wir noch haben. Ich spreche die Verletzung der Spielerinnen an, wo ein internationaler Kalender entscheidend ist, der ist meiner Meinung nach schlecht.
Ja.
Und wenn wir der rauskommen soll, ist genauso schlecht. Und dann kann man nicht vom Schutz der Spielerinnen sprechen, wenn man nicht in der Lage ist, einen Kalender zu machen, der die Spielerinnen dann eben auch schützt. Und es geht noch viel weiter. Es geht um Bedingungen der Nationalmannschaften, wo man auch weiß, auch aus Medien, es gibt so viele Verbände, die einfach Schwierigkeiten haben, ob das Jamaika ist oder afrikanische Verbände zum Teil, wo die Spielerinnen die Gelder nicht bekommen, die Bedingungen schlecht sind oder jahrelang kaum ein Länderspiel haben, dann gehen sie an eine Qualifikation, dann spielen sie wieder nicht mehr. Also es gibt so viele Dinge, Frauen, Zuschauerinnen im Iran oder, also ich weiß nicht, wo ich anfangen, wo ich aufhören soll, aber es gibt so viel, was von oben herunter unterstützt werden sollte, auch Frauenfußballstrukturen in den Verbänden natürlich, auch Frauen in den Verbänden, in den Gremien, wo mir viel zu wenig klare Anweisung kommt, weil ich finde, das wäre ihr Job und da kommt nichts.
Ja, ich finde, man hat ja in den letzten ein, zwei Jahren an so recht prominenten Geschichten, also sei es beispielsweise, was die Besetzung der Gremien angeht, Lise Klavenes mit ihrer Bewerbung, oder sei es, was die Situation in vielen Nationalverbänden angeht, wo einfach vor der WM im letzten Jahr sehr, sehr viele Missstände vielleicht in einer Menge wie noch nie ans Licht der Öffentlichkeit gekommen sind, was sicher auf der einen Seite auch ein Zeichen dafür ist, dass da so ein bisschen, ich sag mal, Selbstermächtigung stattgefunden hat, also dass auch die Spielerinnen sich trauen, anders mit Themen in die Öffentlichkeit zu gehen, aber gleichzeitig stößt sich dann natürlich so ein Verband wie die FIFA auch so ein bisschen, abseits glücklich, wenn man sich halt hinstellt und sagt, wir haben das jetzt alles super organisiert, dass jede Spielerin beispielsweise so und so viel Geld bekommt und dann lässt man es aber wiederum über die Nationalverbände fließen und man weiß, dass eben das Geld nicht immer da dann auch weiterhin ankommt, wo es eigentlich irgendwie hin soll.
Ja, und das geht ja noch weiter. Ich meine, sie stellen sich jetzt gut da mit dem Projekt und das ist auch gut, ne, dass sie das die Spielerinnen entschädigen. Ja. Aber wir haben jetzt gerade im Zuge der Diskussion um den internationalen Kalender jetzt in Amerika hier, wie jetzt grob gesagt, sind die Spielerinnen hier bis zu 3 Monate pro Jahr weg für die Nationalmannschaft. Ja. Aber die Clubs bezahlen die Saläre für 12 Monate. Und wir haben. Und das ist nicht komplett falsch. Die Nationalmannschaft ist natürlich wichtig und die braucht ihre Fenster und ihre Spiele und das wird auch unterstützt. Aber wir würden gern mitreden, wann die Spielerinnen gehen und wie lange sie gehen und wohin sie gehen und wann diese Fenster sind, weil immerhin haben wir einen Ligabetrieb und eine Meisterschaft und hier in der NWSL 80% der Spielerinnen sind ja dann hier vor Ort, die sind dann nicht in Nationalmannschaften weg. Also ich finde einfach dieses ganze Ökosystem und diese Rollenverteilung zwischen Clubs, Ligen, Verbände, Nationalmannschaft, die muss auf Augenhöhe sein und die muss zusammen entwickelt werden und geführt werden und nicht einfach von oben herunter, wir sagen jetzt hier, wie das geht und ihr macht gefälligst, was wir sagen.
Ja. Wenn man über bestimmte Themen spricht, die, ich sag mal, es gibt ja so eine Mischung von Themen, die auf der einen Seite generell gerade problematisch sind im Fußball der Männer und der Frauen. Da gehören sicherlich die immer engeren Zeitpläne dazu. Dann gibt es aber bei den Frauen schon auch gerade mit den wenigen Ruhezeiten auch nochmal eine andere Problematik. Also zum einen, weil viele der Spielerinnen einer bestimmten Generation, die heute aktiv ist, noch ganz anders ausgebildet wurden. Zum anderen, weil auch einfach in einem Körper, in einem weiblichen andere Dinge passieren. Also das erst jetzt losgeht, dass man mehr auf solche Sachen wie beispielsweise zyklusbasiertes Training setzt und so weiter. Das heißt also, die Verletzungsgefahr steigt dann womöglich durch diese sehr, sehr engen Kalender auch eben nochmal stärker an als bei den Männern. Was ist denn deine Erfahrung aus der Verbandsarbeit, wenn man versucht, diese Themen zu adressieren? Auf wie viel Verständnis stößt man da?
Ja, wie fest will ich jetzt meine Karriere gefährden, wo ich mehr brauche? Das ist ja das Schöne, wenn man älter wird, man kann direkter werden. Nee, es ist nicht gut. Es ist einfach nicht gut. Also ich sag mal, ob das jetzt, klar, der Schweizer Verband ist jetzt in Europa vielleicht nicht der größte, aber wir haben mit der Schweizer Frauennationalteam, waren wir an der Euro 22 dabei, an der WM 23, hier in Amerika sowieso. Wir arbeiten hier mit einer Top-Nation, die sicher zu den Besten der Welt gehört. Wir haben Spielerinnen aus der ganzen Welt hier in der Liga. Wir werden nicht erhört. Also wir haben kein Mitspracherecht. Wir versuchen es. Wir versuchen den Menschen zu sagen, wir würden gerne mitreden. Wir werden auch angehört. Das ist ein freundschaftliches Miteinander. Man kennt sich und man schätzt sich. Und unsere Inputs werden zur Kenntnis genommen. Aber schlussendlich wird es Stand heute jedenfalls nicht berücksichtigt. Und da finde ich eben die öffentliche Wahrnehmung wichtig, weil sehr oft wird über den Kalender geschrieben und Natürlich über die Ligen und über den Meisterschaftsbetrieb, aber ich finde zum Beispiel, was ja letztes Jahr bei euch in Deutschland auch ein Riesenthema war, war die Abstellung der Spielerinnen vor der Frauennationalmannschaft, wo ja gerade, du hast erwähnt, Bianca Rech mit der ECA und Bayern München sich ein bisschen quergestellt hat. Und meiner Meinung nach hatte sie einfach recht. Und ich fand es toll, dass sich mal jemand hinstellt und sagt, das geht so nicht. Und natürlich ist es nicht gut für die Spielerinnen, war es nicht gut medial und war es nicht gut für die Nationalmannschaft. Aber es ist wie wenn die Spielerinnen weltweit streiken, wie das jetzt auch ich glaube, in Dänemark mal der Fall war oder in anderen Ländern. Das ist wie die Notlösung, weil einfach keiner uns wahrnimmt und mit uns richtig reden will und uns an den Tisch lässt. Und dann kommst du halt in so eine Lage, wo du das Gefühl hast, du musst jetzt wirklich was Extremes tun, was wir alle nicht wollen, aber es bleibt dir keine andere Wahl.
Ja, und was ich, also wenn man von draußen drauf schaut und versucht, das auch so ein bisschen zu durchdringen, dann eben auch immer deprimierend finde, ist, wenn eben die Menschen in den Entscheidungspositionen diesen Diskurs beziehungsweise diese Mitbestimmung nicht wollen und das gleichzeitig aber durch das, wie die Strukturen sind, so wahnsinnig schwierig ist, eben andere Leute in diese Entscheidungsprozesse mit reinzubekommen, also durch jetzt beispielsweise Wahlen und so weiter, dass dann eben auch immer wieder auf die gleichen Leute gesetzt wird, dann ist es ja. Also dann fehlt teilweise fast so ein bisschen die Fantasie, wie man das System insgesamt verändern soll. Weil, also du hast das jetzt vorhin gesagt mit dem so Leute, die irgendwie so poltern und irgendwie so laut das machen, wie du vielleicht noch vor irgendwie, keine Ahnung, 10 Jahren oder so. Die braucht es nicht mehr, aber ich glaube, dass es die ja schon noch braucht. Also weil man kann das System ja nur durch extremes Schütteln ändern.
Das ist richtig, aber ich glaube, es sind keine Einzelpersonen mehr in einem
Ja.
Verband oder Club. Es ist nicht mehr so, sondern es ist jetzt eigentlich die Masse. Also das tut sich ja im Moment auch. Also hinter den Kulissen wird ja ganz viel diskutiert. Wir sind in Kontakt mit der NewCo, der englischen neuen Liga, die sich auch verselbstständigt. Wir haben ein World Leagues Forum, wo, glaube ich, mittlerweile 15 oder 17 Ligen weltweit, Frauenfußballligen drin sind, also Australien, Mexiko, Japan. Wen haben wir noch? Spanien, Belgien ist so eine Hybridlösung. Also alle, die eigentlich relativ selbstständig und eigenständig sind, sind da mit dabei. Wir sind in engem Kontakt mit der ECA, auch mit der FIFPro, der
Ja.
Spielerinnen-Gewerkschaft, die auch nicht zufrieden sind mit dem Kalender. Also es ist eigentlich, ich habe noch außer die nationalen Fußballverbände, die bekommen, was sie wollen, weil sie so viele Fenster haben, dass sie so viele Nationalteamspiele machen können, wie sie eben wollen, ist keiner zufrieden mit dem Kalender. Und diese ganze Aufregung, die im Moment hinter den Kulissen stattfindet, hat immer noch nicht dazu geführt, dass jetzt die FIFA oder die UEFA mal sagen würde, also vor allem die FIFA in dem Sinne, die macht ja den Kalender, wir fangen jetzt nochmal von vorne an und wir holen alle an den Tisch.
Ja.
Also selbst das, ich gehe schwer davon aus, dass dieser Kalender, der in Arbeitspapieren zirkuliert, der sein wird, der Mai am FIFA-Kongress genehmigt wird. Und wir machen das auch ganz bewusst. Und darum bin ich hier auch sehr ehrlich und sehr deutlich. Wir sind damit nicht einverstanden. Und das müssen die Spielerinnen und die Clubs wissen, aber uns sind die Hände gebunden. Also wenn es dann wieder heißt, der Kalender ist nicht gut, das sind zu viele Spiele, dann haben wir darauf hingewiesen, aber wir wurden einfach nicht erhört. Und ich meine, es fängt auch mit, gut, es ist jetzt vorbei, aber die Frauen-WM letztes Jahr im August, der Termin war eine Katastrophe.
Ja.
Und das hätte die Frauenfußballwelt jedem und jeder sagen können, bevor sie das entschieden haben. Aber da wird einfach drüber hinweg, ist jetzt einfach so. Und es gibt so viele Themen, die sind auch heute nicht gut. Die U17-WM jedes Jahr, die muss man auch diskutieren, die ist auch nicht nur gut. Also es gibt ganz viel, das nicht gut ist, aber wir können einfach nicht mitreden. Und wir sind im Tagesgeschäft, das ist ja das Verrückte. Ich meine, ich kenne ja die FIFA, ich war lang genug da, um zu wissen, wie es läuft. Und die macht auch ganz viel Gutes. Aber was gewisse Dinge anbelangt, brauchst du Leute und Expertise von der Basis, von denen, die wirklich jeden Tag in dem Bereich arbeiten. Und das tust du nicht, wenn du in Zürich oder in Paris in einem schicken Büro sitzt.
Ja, das ist leider genau so. Und ich meine, die WM im August, also die sehr, sehr späte WM im letzten Sommer, da gibt es ja genügend Spielerinnen, gerade die jetzt verletzt sind, die sagen, ich hatte einfach überhaupt keine Möglichkeit, meinem Körper zwischendurch mal eine Erholung zuzugestehen. Und was die U17-Weltmeisterschaften, die künftigen angeht, kommt ja auch noch dazu, dass man direkt halt für 5 Jahre die jeweils an einen Austragungsort da mit Marokko und Katar vergeben hat. Also, Ja, und die FIFA, das ist halt so ein bisschen auch Teil der Problematik. Dann stellt sich halt immer jemand vorne hin und sagt, wie super das alles ist. Ja, aber okay, lassen wir die FIFA mal kurz die FIFA sein und springen, bevor wir dann zu dir in die USA auch ins Jetzt gehen, nochmal in die Schweiz und in deine Zeit im Schweizer Fußballverband. Du hast jetzt schon gesagt, die Schweiz ist jetzt natürlich kein riesengroßes Land, aber ist es nicht vielleicht auch so gewesen, habe ich mich gefragt, bei dem, was du in der Zeit da so alles bewegt hast, dass man in so einem kleineren Rahmen auch gut Dinge eben anstoßen kann und dass man vielleicht dann doch mal schneller in eine direktere Position kommt. Also weil auch die Tatsache, dass du dann eben, also dass diese neue Abteilung geschaffen wurde, du warst ja erst Ressortleiterin für den Frauenfußball und dann eben Direktorin Frauenfußball, also der neu geschaffenen Abteilung und auch die erste Frau in der Geschäftsleitung des Verbandes. Wäre das vielleicht in einem anderen Land nicht in den wenigen Jahren so möglich gewesen, so ein Entwicklungsschub?
Ja, das ist schon möglich. Also kleinere Unternehmen oder Verbände haben sicher den Vorteil, dass man schneller einiges bewegen kann. Das glaube ich auf jeden Fall. Ist jetzt eine schwierige Frage, ob es woanders, wenn ich jetzt Deutsche wäre und zum DFB wäre, weiß ich jetzt nicht, was ich dort hätte bewegen können. Wenn ich meine Karriere angucke, hat es eigentlich meistens geklappt, dass es irgendwann mal in die richtige Richtung ging. Hat manchmal ein bisschen gedauert. Aber ich glaube, in der Schweiz war es einfach auch der richtige Moment. Also der Verband macht auch viele gute Dinge. Ich finde, im Fußball sind wir für eben die Größe des Landes doch relativ erfolgreich, Männer wie Frauen. Und da ist schon viel gute Arbeit dahinter. Gerade was die Nachwuchsförderung anbelangt, finde ich, ist die Schweiz sehr gut unterwegs. Wir haben auch eine relativ gute, finde ich, Trainerausbildung. Vielleicht für Frauen, Trainerinnen gab es auch Baustellen, aber grundsätzlich inhaltlich ist die Trainerausbildung sehr gut. Also wir haben viele gute Dinge und daher kommt der Erfolg auch. Und was Frauen im Verband anbelangt und Frauenfußball, haben sie einfach wirklich einen Nachholbedarf gehabt. Und wenn ich dann komme mit einem gewissen Selbstvertrauen und auch einer Vita, die vielleicht dafür spricht, war es ganz sicher einfacher, da was zu bewegen. Das ist sicherlich so. Richtiger Moment, richtiger Ort, richtiges Umfeld. Muss auch sagen, der aktuelle Präsident Dominique Blanc ist tatsächlich ein Frauenfußballförderer. Er hat sich sehr eingesetzt für mich. Das kann man jetzt nicht über alle Bereiche hinweg sonst sagen, aber ich glaube, wenn er nicht gewesen wäre, weiß ich nicht, ob das so geklappt hätte. Also es ist der richtige Moment, die richtige Zeit, aber auch die richtige Unterstützung im Verband von ganz oben. Ich glaube, wenn man das nicht hat, wird es schwer.
Definitiv. Du hast dich dann aber trotzdem zu einem Abschied entschieden. Du bist von Jessica Burman angesprochen worden, ob du eben in die NWSL kommen möchtest und hast das, so kann man das nachlesen, auch im Verband sehr frühzeitig transparent eben besprochen, dass es dieses Interesse gibt. Hast du so ein bisschen vermisst, dass man versucht, dich zu halten? Oder war das für dich sowieso klar, dass du diesen Schritt machst, egal was man in der Schweiz versucht?
Mir war es sehr wichtig, offen und transparent zu sein, weil ich eben erst, ich glaube, ich war 3 Jahre zu dem Zeitpunkt beim Verband, so ungefähr. Und wir waren auf einem guten Weg. Ich wurde eben als erste Frau in die Geschäftsleitung einberufen. Wir haben diese Direktion geschaffen. Wir haben die Bewerbungskandidatur Euro 25 angefangen, die war am Laufen. Und dieses Angebot kam aus den USA, kam eigentlich für mich zu einem nicht so guten Zeitpunkt, weil ich da wirklich der Meinung war, ich bin noch nicht so lange beim Verband und ich habe ganz viel angerissen und bewegen dürfen und ich wollte da auch nicht wie irgendwie da weglaufen oder das einfach hängen lassen. Also ich habe mich schon, ich bin ja auch logisch Schweizerin, ich hänge mit dem Herzen an der Schweiz und dem Team und die Euro 25 war so ein Projekt, das sehr wichtig ist und spannend war. Also ich hatte eher das Gefühl, ich will im Reinen gehen und im Einverständnis mit dem Verband, dass das auch wirklich okay ist und nicht den Eindruck hinterlassen, dass kaum kommt was vielleicht Attraktiveres, Besseres oder so, lässt sie uns einfach hängen und rennt weg. Also es ging mir eher um das, dass die Stelle hier inhaltlich natürlich mega attraktiv ist und eigentlich ein Angebot war, wo ich wie das Gefühl hatte, ich kann nicht Nein sagen, aufgrund meiner Geschichte, meines Engagements, meines Interesses, in einem Land arbeiten zu dürfen, in so einer verantwortungsvollen Position, wo jeder wusste, das ist ein entscheidender Moment in der Geschichte des Frauenfußballs. Und die USA kann vielleicht sogar Vorreiter sein für andere Länder auf der ganzen Welt. Und wenn, also so Megan Rapinoe-mäßig, Equal Pay in der Nationalmannschaft hier eingesetzt werden kann und die Liga vielleicht in eine ähnliche Richtung bewegen kann, hat das natürlich eine starke Message für den Rest der Welt. Und in sowas arbeiten zu dürfen, hat mich natürlich unglaublich gereizt. Also das war von Anfang an klar, dass ich das gern machen wollen würde, aber ich wollte eben auch sicher sein, dass ich im Guten und in einer guten Absprache mit dem Schweizer Verband gehe.
Aber
Und
ich
ja, hätten sie gesagt, wir wollen auf keinen Fall, dass du gehst, und da wäre es jetzt nicht ums Salär gegangen, aber da wäre es darum gegangen, was können wir machen in der Schweiz, was braucht der Frauenfußball, wie können wir dich unterstützen? Ich glaube, wenn sie so reagiert hätten, wäre es für mich sehr schwer geworden zu gehen.
Ich kann mir vorstellen, das, was wahrscheinlich inhaltlich das Schwierigste war, war wirklich diese EM dann als Verantwortung loszulassen, oder? Also ich meine, natürlich gab es mit Marion Daube, die ja dann auch deine Nachfolgerin geworden ist, eben schon eine Projektleiterin für die Kandidatur. Aber so eine Heim-EM, das wäre wahrscheinlich auch nicht ganz schlecht gewesen.
Ja, das war tatsächlich wirklich, wirklich schwierig. Also wir waren mitten im Bewerbungsprozess und ich meine, Marion Daube ist auch eine gute Freundin von mir. Ich kenne sie gut und lange und ich schätze sie sehr und ich bin wirklich hell begeistert, was sie alles erreicht. Also ich glaube, dass die Schweiz die EM bekommen hat am Schluss, ist tatsächlich auch ein großer Anteil einfach ihr und ihrer Arbeit und ihrer Art zu verdanken. Auch jetzt die Wechsel im Team mit Pia und jetzt haben wir noch Nadine Angerer als Torhüter-Trainerin. Also wir gucken also ein bisschen in Deutschland, was auf dem Markt ist. Wer hilft uns in der Schweiz? Nein, sie macht das hervorragend. Ich wusste, dass das in guten Händen ist und ich wusste auch, wenn sie meine Nachfolgerin wird, dass das in sehr guten Händen ist. Sie ist die Beste für diesen Job und ich sage sogar, dass sie wahrscheinlich sogar besser ist als ich, weil sie poltert nicht so laut wie ich und ich glaube, das passt besser in dem Verband. In dem Sinne war es echt wirklich, wirklich schwierig. Ich war auch privat in einer schwierigen Situation zu dem Moment und ich glaube, das hat auch noch einen ausschlaggebenden Punkt. Ich wusste nicht, ob wir die Euro bekommen. Das war 50-50, zu dem Zeitpunkt sogar eher, glaube ich, Vorteile für die nordischen Länder, die Kandidatur, wo ich dachte, die haben die besseren Chancen als wir. Und bei mir privat hat es ein bisschen gerumpelt und ein tolles Jobangebot mit einem Verband, der jetzt nicht den Eindruck erweckt hat, sie wollen mich unbedingt behalten. Und dann war die Entscheidung relativ schnell gefallen.
War das private Thema, worüber du ja in der Vergangenheit auch recht offen gesprochen hast, eher ein Punkt zu sagen, das hilft, einen Abschied zu nehmen?
Ja, wenn man ein bisschen verzweifelt ist und einem gerade nicht so gut geht, ist natürlich Distanz immer gut. Das hat wahrscheinlich geholfen, glaube ich. Das Gefühl zu sagen, komm, dann bin ich weit weg, mach was anderes, das war sicher auch ein entscheidender Faktor. Aber ich glaube wirklich, dass der ganz große Teil, 80% oder so von dieser Entscheidung, war, weil das war von Anfang an so, wo mich Jessica Burman angerufen hat, von dem ersten Gespräch an, war bei mir innerlich wie das Gefühl, das ist toll, das musst du machen. Also wenn das Paket stimmt, die Bedingungen stimmen, ist das ein Risiko, das du eingehen musst. Ich meine, ich bin eben jetzt bin ich ja 57. Das war so ein Job beim Verband, war irgendwie bleibe ich jetzt, bis ich irgendwann mal pensioniert werde. Oder packst du es irgendwie nochmal und machst was ganz anderes woanders? Das ist auf eine Art eigentlich auch mutig, glaube ich, und hätten vielleicht viele nicht gemacht. Aber wenn man wirklich im Frauenfußball tätig sein will und ich die Chance habe auf dem Niveau, ich habe es vorher erwähnt, da kannst du nicht Nein sagen. Also wenn, ich wäre mir nicht selber treu gewesen, wenn ich hier Nein gesagt hätte.
Ja, das ist wahrscheinlich richtig, wenn man sich so anschaut, was du schon alles gemacht hast, was ich ja ganz spannend finde. Du hast es gerade gesagt mit dem Alter. Es ist auf jeden Fall, finde ich, total mutig, eben diesen Neuanfang zu machen. Gleichzeitig war das auch wieder so was, wo ich mir so gedacht habe, bei der Lektüre würde man irgendwie bei einem Mann, der mit 56 irgendwo anders hingeht, das auch ständig so betonen? Also wie wenn das jetzt so kurz vorm letzten irgendwie Knall gewesen wäre. Mit 56 Jahren traut sich Günther Müller nochmal ganz von vorne anzufangen. Ich fand, das war schon auch wieder so ein bisschen, der Blick vielleicht auf die Frauen, der gesellschaftliche.
Ja, und das ist, weil ich aussehe wie 45 und mich benehme wie 25.
Sehr schön. du hast auch gar nicht alleine neu angefangen, sondern ihr seid als Trio eingestellt worden, also zusammen mit Julie Hedden und Bill Ordower. Und was ich ganz spannend finde, also du hast Jessica Berman schon angesprochen, die ist zuletzt auch häufig in Interviews zu der Thematik befragt worden, dass die NWSL als Nummer 5 in der Liste der 50 innovativsten Firmen von 2024 gewählt wurde. Also da würde sich dem einen oder anderen, ich sag mal, Romantik-Fan in Europa oder speziell in Deutschland wahrscheinlich bei dem Wort Firma in Bezug auf Fußball erstmal so ein bisschen auch einen Zehennagel hochrollen. Aber gleichzeitig ist das ja schon auch das Geheimnis, oder? Also dass man wirklich Strukturen geschaffen hat, die diese Wettbewerbsfähigkeit auf eine Art herstellen, wie es in Europa bisher nicht der Fall ist.
Ja, wir sind eigentlich auch relativ stolz über diese Auszeichnung und zeigt halt auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind, nebst ganz vielen anderen Indikatoren, die im Moment eigentlich alle Ampeln auf grün haben hier bei uns. Es hängt ganz definitiv damit zusammen, dass wir eine eigenständige Organisation sind, ein eigenständiges Unternehmen. Wir machen nichts anderes als Frauenfußball. Unser einziges Ziel ist diese National Women's Soccer League erfolgreich, finanziell stabil und hoffentlich sogar finanziell profitabel in die Zukunft zu steuern. Und natürlich kommen jetzt ganz viele Faktoren dazu, die uns dabei helfen, die im Moment eben stimmen. Also das Interesse ist da, die Zuschauerzahlen, die gehen hoch, das Medieninteresse ist da. Wir haben aber auch durch das, dass wir eben eigenständig sind, die Unterstützung von Investoren erhalten und Unternehmen, die an uns glauben. Und das, um auf das Thema Ausgliederung zurückzukommen oder Ligaführung, das ist ein entscheidender Faktor. Wenn du Geld willst von Menschen, die müssen wissen, warum sie investieren. Und die wollen mitreden und die wollen was anderes, weil sonst wären sie Männerfußball, wenn sie das toll finden würden. Und das ist, glaube ich, hier wirklich unsere Erfolgsgeschichte basiert auf dem, dass wir Leute haben, die genau im Frauenfußball tätig sein wollen, die an das Produkt glauben, an die Spielerinnen glauben, an die Zukunft glauben, die bereit sind zu investieren, weil sie die Chance sehen. Und da muss man einfach, das ist wie so eine kleine Start-up-Mentalität. Wir waren, als ich hier angefangen habe, 20 Mitarbeiter und jetzt sind wir bei 60. Das ist Wahnsinn. Und das ist noch nicht das Ende. Und das ist aber, weil wir an die Sache glauben und die Einnahmen, die wir generieren, ob das jetzt Teams sind oder Liga, auch direkt wieder zurückgespült werden in die Liga und in weitere Investitionen für weitere Programme. Und das kurbelt die ganze Entwicklung natürlich an.
Wenn man den Vergleich mal ziehen möchte zwischen Europa und den USA und dann eben mitbekommt, das ändert sich natürlich auch unterschiedlich schnell in den europäischen Ländern, aber also beispielsweise in Deutschland, das ist immer noch ein großes Thema mit diesem, wir haben das Geld nicht, wir können das nicht investieren, während ja eben auf der anderen Seite die Haltung in den USA genau das ist, wenn man etwas investiert, bekommt man eben auch etwas zurück. Und was ich da ganz spannend finde, ist auch so diesen, also wenn man auch ältere Interviews mit Berman liest, diesen totalen Fokus darauf, eben die Stadien zu füllen, also Menschen dafür zu begeistern und sie in die Stadien zu kriegen, was ja dann schon in einer relativ direkten Folge eben also die Zunahme bei den ZuschauerInnen im Stadion auch wieder dazu führt, dass man jetzt eben diese Fernsehdeals bekommen hat, weil man eben zeigen konnte, das Interesse ist da. Ist es für dich auch ein bisschen was Befreiendes, mal in so einer Struktur, ja, in dieser Struktur das zu erleben, die einem diese Freiräume gibt, um die man vielleicht vorher immer kämpfen musste?
Auf jeden Fall. Es ist ein ganz anderes Klima. Nicht zu vergleichen mit all dem, was ich vorher erlebt habe. Das ist auf jeden Fall eine ganz andere Nummer. Aber es gibt so eine kleine Anekdote. Ich habe eben gesagt, zum ersten Mal muss ich nicht mehr kämpfen. Ich bin nicht mehr die einzige Frauenfußballvertreterin innerhalb eines Fußballverbandes oder so. Und ich habe mich mega darauf gefreut, und wo ich jetzt hierher gekommen bin. Und jetzt hoffe ich, ich höre nicht zu viele Amerikaner zu. Aber ich habe gemerkt, dass ich trotzdem kämpfen muss, aber um die sportliche Relevanz. Also hier dreht sich wirklich alles ums Business, um Ticketing, um kommerzielle Verträge. Eben Julie Hedden hast du angesprochen, sie ist unglaublich talentiert. Die macht bei uns das Marketing, die kommerziellen Verträge und die Kommunikation. Und die hat irgendwie einen Staff-Mitarbeiter von 40. Und ich im sportlichen Bereich bin im Moment noch bei zwei. Also
Okay.
wir kämpfen hier jetzt, um ihnen klarzumachen, dass wenn wir sportlich nicht mehr relevant sind, wenn wir nicht mehr die beste Nation in der Welt sind oder die besten Clubs, die besten Spielerinnen haben, was ich momentan als ein Risiko anschaue hier bei uns, dann verlieren wir eben vielleicht auch von diesem Momentum und vielleicht wird das auch das Business Model ein bisschen zusammenbrechen, wenn wir einfach nicht mehr top sind. Und von dem her bin ich im Moment dran, hier den Leuten bewusst zu machen, dass es schon auch noch gut wäre, wenn der Fußball auf dem Platz dann eben auch Weltklasse ist und nicht nur das Drumherum.
Wie beurteilst du denn, wenn man in die Clubs reinschaut, die Bedingungen für die Sportlerin?
Unterschiedlich. Wir haben Clubs wie Kansas City, wo jetzt gerade das Trainingszentrum nur für ihr Frauenteam gebaut hat vor einem Jahr und jetzt das Stadion eröffnet hat nur fürs Frauenteam. Das ist natürlich Weltklasse, das ist State of the Art. Und dann haben wir andere Clubs, da können wir nicht lügen, die haben ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Es ist auch natürlich das Land hier, Trainingszentrum bauen, tut man jetzt nicht von 0 auf 5. Von dem her haben wir unterschiedliche Bedingungen, aber im Großen und Ganzen hat jeder Club wie irgendwie seine Stärken und Schwächen. Also wir haben Clubs, vielleicht dann auch eher so eine Art wie kleinere, Louisville zum Beispiel, die haben ein super Trainingszentrum, es ist eine kleine Stadt, da fühlen sich zum Teil Spielerinnen sehr wohl, weil es ein bisschen überschaubarer ist. Dann haben wir natürlich Städte wie jetzt, also San Francisco oder Bay FC, wo einfach vom Namen her sehr attraktiv sind, oder Los Angeles. Die haben dafür ein bisschen Schwierigkeiten mit den Trainingsbedingungen, weil da einfach das Land fast keins mehr zur Verfügung steht und sie gar nicht bauen können. Also es ist sehr unterschiedlich. Aber die Infrastruktur über die ganze Liga hinweg gesehen, würde ich sagen, ist top. Also wir haben Bedingungen an Anzahl Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sie haben müssen, an Staff, die sie haben müssen. Wir haben einen Vertrag mit der Spielerinnengewerkschaft hier, wo auch sehr vieles geregelt ist. Die Anzahl Ferien, wo die Spielerinnen haben pro Jahr, sind geregelt. Wann wir beginnen dürfen mit dem Training, wann wir aufhören müssen, wie die Entschädigung ist, also diese Salary Cap. Also es ist alles sehr, sehr stark reguliert, mit dem Vorteil, mit dem Nachteil vielleicht, dass man manchmal nicht so flexibel ist, aber mit dem Vorteil, dass wir relativ hohe Minimalstandards überall haben. Und von dem her ist das schon eine Liga, die ich so noch nie gesehen habe, über alle Teams hinweg. Natürlich jetzt die Clubs in Deutschland wie Wolfsburg, Frankfurt, Bayern, die sind natürlich auch top, aber wir wissen auch, dass es andere gibt, die ein bisschen mehr Mühe haben. Da würde ich jetzt sagen, ist hier der Vorteil, dass alle relativ ähnlich sind mit ihren Stärken und Schwächen.
Und natürlich ist also das System der Liga und auch wie Clubs, ich sag mal, entstehen in den USA ein anderes als eben in den meisten europäischen Ländern. Und das führt unter anderem auch dazu, dass ihr demnächst die Situation habt, die also hier gar nicht möglich wäre, nämlich es wird eine zweite erste Liga geben, richtig? Wie schaut ihr darauf?
Ja, das ist richtig. In Amerika, vielleicht für die jetzt das nicht so richtig nachvollziehen können, ist wie im Boxen. Also wer Boxen verfolgt, da gibt es ja auch verschiedene Boxweltmeistertitel. Und hier ist es wie ähnlich. Also der amerikanische Fußballverband hat Kriterien definiert, was eine höchste Liga, was das heißt, also was man da haben muss, wie viele Teams, wie viel Geld, wie viel Zuschauerzahlen im Durchschnitt im Stadion und so. Und dann kann man theoretisch eine neue Liga gründen. Jede so ungefähr. Und sagen, wir machen jetzt hier mit, wir haben die 8 Teams oder die 10 oder die 12, wir haben die Städte, wir haben die Stadien, wir möchten auch gerne eine Division One, also höchste Liga sein. Und das wurde jetzt genehmigt, die USL, die gibt es bei den Männern schon und die machen jetzt auch eine Frauenliga. Und in dem Sinne sind die wie mit uns auf Augenhöhe, also es sind einfach zwei Ligen, entweder du spielst in der NWSL oder ein anderes Team spielt in der USL. Und da kann man sich dann wie reinkaufen. Das Modell ist nicht ganz gleich bei beiden, aber es hängt schon damit zusammen, dass die Liga entscheidet, wer kommt da rein, wann, zu welchem Zeitpunkt, mit wie viel Geld. Und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Also eigentlich sind wir wir haben wie nichts miteinander zu tun. Also die spielen ihre Liga und wir spielen unsere. Und grundsätzlich glaube ich, das Land ist so groß und wir haben ja nur 14 Teams im Moment. Wir gehen auf 16 Teams 2026. Also da gibt es genügend Städte und genügend Spielerinnen, um Top-Frauen-Fußball spielen zu können. Und wie die Qualität dann genau sein wird und ob es da irgendwann mal vielleicht ein Spiel untereinander gibt oder so, das wird sich zeigen.
Es gibt auch, also zumindest ist momentan nicht absehbar, nicht so wirklich regionale Überschneidungen, ne? Also die schauen schon, dass sie in andere Gebiete reingehen.
Es gibt eine Stadt, ich glaube Washington. Washington wird unser Team haben mit ja, Michelle Kang, wo im Moment so aktiv ist und im Frauenfußball sehr viel bewegt. Washington Spirits und ich bin der Meinung, USL hat auch ein Team in Washington.
Wäre auf jeden Fall ja ganz spannend, so aus Draufsicht, wenn es irgendwann vielleicht mal sowas wie ein Cup oder so gäbe, dann zwischen den beiden Ligen.
Genau.
Also nicht, dass ihr nicht alleine drauf kämmt, aber das war so das Erste, was ich irgendwie dachte. Das wäre ja irgendwie ganz spannend.
Ja, und Konkurrenz belebt das Geschäft, muss man auch sagen. Und natürlich ist es jetzt für europäische Sportfachexperten und Expertinnen ein ungewohntes System, wo man sich ein bisschen wundert. Aber an und für sich tun wir uns vielleicht auch einfach gegenseitig bereichern. Und es gibt mehr Möglichkeiten für Spielerinnen zu spielen. Es gibt mehr Stellen für Trainer, Trainerinnen, Funktionäre. Also an und für sich fürs ganze Business ja eigentlich eher gut. Das ist ja das, was wir wollen. Also wir wollen ja Geld in den Frauenfußball. Wir wollen mehr professionelle Bedingungen. Von dem her ist das gut. Ob sich's vielleicht irgendwo ein bisschen schneidet und sich wehtun wird, werden wir sehen. Aber dann, glaube ich, wird man auch miteinander reden können, um zu gucken, wie man das besser organisiert.
Wenn du jetzt schaust auf die Situation, du hast es gerade angesprochen, also man darf natürlich das Sportliche nicht aus den Augen verlieren. Die USA haben natürlich auch bei der Weltmeisterschaft ganz anders abgeschnitten, als sie sich das sicherlich vorgestellt haben. Was sind denn so aus deiner Sicht die, ich sag mal, vielleicht drei größten Themen für die nahe Zukunft?
Bei uns aus Ligasicht ist es die Expansion. Also wir haben jetzt nochmal ein Team, das neu dazukommt. Wir werden eben 2026 16 Teams sein und dann wird sehr genau geguckt, welches Team da dazukommt. Eben die Infrastruktur haben wir gemerkt, die ist entscheidend. Das ist jetzt in Europa ja auch ein Thema, die großen Stadien. Wann kann man in ein Stadion, wie oft, an welchem Spieltag und all diese Dinge. Wir haben das nicht. Wir gehen nur in große Stadien. Also wir brauchen ein Team, das ein großes Stadion hat, eine gute Infrastruktur. Du hast es angesprochen, Trainingsbedingungen. Wir gucken auch da jetzt mehr. Was haben Sie schon? Wie ist das Trainingszentrum? Welche Infrastruktur haben Sie da? Ist die adäquat oder nicht? Was für Zuschauerzahlen werden in etwa möglich sein? Da ist ganz klar, das ist einfach ein Minimalstandard. Also wir gehen eigentlich von 10.000 Zuschauern pro Spiel aus. Das ist der Durchschnitt, das muss man erreichen können, idealerweise mehr. Und wie sind die finanziellen Mittel der Besitzer und der Investoren im Hintergrund? Weil wir ja doch von mehreren Millionen pro Jahr Ausgaben budgetieren, die ein Club einfach in der Lage sein muss zu investieren. Und da muss ein gewisses Paket dahinter zu Polster vorhanden sein, sonst wird es schwierig. Das sind so die groben Ligen von der Liga aus, die groben Ziele. Aus dem sportlichen Bereich ist es klar, wir wollen die beste Liga der Welt sein. Wir haben jetzt ein paar gute Transfers machen können, ein paar herausragende sogar. Das ist aber jetzt noch nicht das Ende der Geschichte. Wir wollen in die Jugendarbeit investieren. Wir wollen das Trainer, der technische Staff um die Teams herum wollen wir optimieren und professionalisieren. Und wir wollen weiterhin gucken, dass wir auch weiterhin die besten Spielerinnen aus Europa überzeugen können, doch mal hier rüber zu kommen und zu gucken, was hier so möglich ist. Ich glaube, wir werden ein bisschen unter Wert verkauft. Das wird immer so ein bisschen gesagt, ja, die älteren Spielerinnen kommen dann und so. Und ich denke, den Trend werden wir brechen können, weil ich wirklich glaube, die Spielerinnen, die wir jetzt haben, die werden auch Botschafterinnen sein und die Möglichkeiten hier, das Leben, aber auch die kommerziellen Möglichkeiten, auch für jede einzelne Spielerin sind nochmal eine ganz andere Geschichte und das wird hoffentlich auch ein ausschlaggebender Punkt für uns sein, dass mehr und mehr Spielerinnen darüber kommen.
Ja, und ich meine, dass ich sag mal, ohne das zu böse zu meinen, der eine oder die andere in Europa auch so ein leichtes Arroganzproblem hat, was Fußball generell auf anderen Kontinenten angeht. Das wurde, glaube ich, also jetzt auf dem Verbandslevel ja dann auch wiederum bei der WM ganz gut sichtbar. Also da kann man schon erwarten, dass sich das ein oder andere vielleicht auch aus Europa noch wegbewegt. Nicht nur FunktionärInnen wie du, sondern eben auch Spielerinnen.
Ja, und wir sind eindeutig wir sind die intensivste Liga der Welt. Ich glaube, das ist allen klar. Man hört manchmal vielleicht nicht ganz so hochstehend, technisch, taktisch und das mag sein, da arbeiten wir dran. Aber von der Intensität, also jedes Spiel hier kann einfach jeder jeden schlagen. Wir hatten letztes Jahr in der Rangliste vom ersten zum letzten Platz 13 Punkte Unterschied. Ich glaube, in der Bundesliga waren es irgendwie 47 oder so. Also da gibt es einfach Spiele, die sind langweilig. Und das haben wir halt einfach nicht. Also hier ist wirklich jedes Spiel, ist jedes Resultat möglich. Und das finde ich auch für eine Spielerin eine enorm attraktive Liga, weil du einfach immer, immer Vollgas geben musst.
Kommen wir zum oder machen wir zum Schluss den Schwenk vielleicht nochmal zurück in die Schweiz, wo ja nun nächstes Jahr die EM ansteht. Auch wenn du sie nicht mehr verantwortest, wirst du sie ja sicherlich aus der Ferne jetzt auch in der Vorbereitung beobachten. Du hast es vorhin schon angesprochen, ich habe ein bisschen lachen müssen. Du hast Anfang Januar in einem Interview auch so ein bisschen gesagt, ne, die große Frage wird jetzt natürlich sein, wer führt dieses Team in die EM? Und zack, haben sie Pia Sundhage aus dem Hut gezaubert und jetzt eben auch noch Nadine Angerer als Coach für die Torhüterin oder wie das in der Schweiz so schön heißt, für die Goalies. Hat das dein Blick auf dieses Turnier so aus Schweizer Sicht, hat das deine Euphorie nochmal gehoben? Du hast ja so ein bisschen Anfang des Jahres dich noch geäußert, dass es das Sportliche vielleicht fast ein bisschen schwieriger wird, aber dass es eben darum geht, in der Schweiz durch das Turnier auch so einen Kulturwandel noch mal weiter voranzutreiben. Aber ist jetzt die Lust auch auf das Sportliche wieder größer geworden?
Mein Ziel ist wirklich dieser Kulturwandel. Wir wollten diese Euro, weil wir wissen, dass die Schweiz ein bisschen festgefahren ist und nicht richtig aus dieser Nummer rauskommt. Ich glaube, das ist das Hauptziel und das wird diese Euro bewegen. Es wird eine unglaublich tolle Euro, da bin ich überzeugt. Ich bin auch überzeugt, dass die Stadien voll sein werden. Da habe ich null Bedenken. Die Organisation, das wird alles reibungslos klappen. Die Frage, die ich mir stelle, ist wirklich, holt man alles raus, was man kann für die Nachhaltigkeit, für die Rahmenbedingungen, für den Fußball der Mädchen und der Frauen? Danach geht dieser Ruck durch das Land, dass der Frauen-Elite-Fußball in der Schweiz dieses Niveau erreicht, das sie erreichen müssen, um weiterhin an großen Turnieren dabei sein zu können. Da sehe ich im Moment wirklich die größte Baustelle, die Schweiz hat sich für EM22, WM23 qualifiziert. Jetzt sind sie in der zweiten Liga sozusagen, müssen diesen Aufstieg in die Nations League wieder schaffen. Das ist die Herausforderung, die sich die Schweizerinnen und Schweizer und der Schweizer Verband und Clubs stellen müssen. Und meine große, große Hoffnung ist, dass das Turnier helfen wird, so viele Leute zu begeistern und so vielen Leuten mit auf den Weg zu geben, wir wollen und wir müssen und wir können was tun. Sportlich wäre es schön, sie schaffen es aus der Gruppenphase raus, natürlich. Und je weiter, je besser. Aber ich würde meine Hoffnungen und meine Wünsche jetzt eigentlich gar nicht auf den sportlichen Bereich festlegen, sondern einfach begeistert die Massen, spielt so gut, wie ihr könnt, aber macht eigentlich alles drumherum für die Zeit danach richtig. Ich denke, das wäre der Hauptgrund.
Ich glaube ja, mit Nadine Angerer gibt es dann einfach überhaupt keine Gegentore mehr. Dann kann man auch keine Spiele mehr verlieren.
Ich werde sie sagen, ich rufe sie nachher mal an, aber ich glaube, sie hat zu tun.
Aber sag mal, wenn du jetzt gerade eben so das Drumherum, sage ich mal, noch ansprichst, wie sehr bremst denn da momentan die Haltung in der Schweiz? Also die Debatte ist mittlerweile auch natürlich in Deutschland bekannt, also dass die Gelder, die von der Schweiz selber gegeben werden sollen. Ja, also dass es im Prinzip nach einer Kürzung aussah. Jetzt gibt es den Antrag, eben die vermeintliche Kürzung zurückzunehmen. Natürlich sehr empört sind auch die Städte, die Austragungsorte sind, die selber sehr viel Geld investieren. Es gab jetzt auch schon also vereinzelt quasi die aufklärerischen Hinweise, dass das ja auch kein Geld ist, was der Bund da geben würde, was dann ins Turnier fließt, sondern dass es da um so Themen geht wie Infrastruktur, Bewerbung und so weiter, was ja letztlich auch alles dafür sorgen soll, dass die Leute das Gefühl haben, es ist ein reibungsloser Ablauf. Wie sehr animiert dich das, was da gerade passiert in der alten Heimat, dann auch zum Kopfschütteln?
Kopfschütteln ist der Vorname. Es ist Fremdschämen. Aber es bestätigt eigentlich doch genau das, was wir die ganze Zeit
Ja.
hier unter anderem besprechen. Selbst die Städte und Kantone investieren so viel Geld. Jede Austragungsstadt hat jemanden eingestellt, vollamtlich, um dieses Turnier zu bewerben, um Nachhaltigkeit zu machen, um die Stadt in eine Festmeile zu verwandeln, um die ganze Stadt, Region, all die Bevölkerung dort abzuholen, damit das wird, was wir alle wollen. Also die machen es.
Ja.
Und jetzt kommt der Bund, ne, so das Übergeordnete. Und bei der Männer-Euro 2008, glaube ich, waren es 80 Millionen und bei den Frauen wollten sie 4 gehen. Und da da schlage ich mir den Kopf gegen die Wand. Das ist genau da, wo ich dann einfach nichts verstehe, wo das eigentlich zementiert, dass die Möglichkeiten nicht sehen, das Potenzial nicht sehen und auch nicht sehen, was sie damit bewirken können nachher. Also jetzt so eigentlich ein relativ simples Beispiel, also dass eben der Zug, das Zugticket mit dem Spieleinsatzticket und dem öffentlichen Verkehr zusammen in einem geht. Das ist doch das Naheliegendste der Welt. Natürlich kostet das Geld, natürlich muss man gucken, aber wir sind im Zentrum von Europa, wir werden tausende Fans aus Deutschland haben, also ich sage noch wir, ich bin ja nicht mehr dort, aber ich bin Schwerkerin, aber Österreich, also je nachdem, wer sich qualifiziert, aber all diese Länder, Frankreich, Italien, England, Holland, die Holländer, die Deutschen, da kommen tausende von Menschen. In England waren es ja schon viele mitreisende Fans von anderen Nationen. Diese Zahl, die explodiert ja auch bei den großen Turnieren. Das war ja früher nicht so. Da war ja fast nur die nationale Bevölkerung. Mittlerweile reisen die Fans von den Nationalteams ja in großen Zahlen mit. Also, und für die muss man doch was machen. Und also, wie gesagt, ich habe Kopfschütteln. Ich bin zuversichtlich, dass sie es noch ändern werden, weil sie werden es, glaube ich, jetzt auch gemerkt haben, dass das nicht die schlauste Idee war. Aber es ist einfach ein Zeichen, wie rückständig das es teilweise noch ist, dass es das überhaupt braucht, dass es diesen öffentlichen Aufschrei braucht, damit sie das revidieren.
Ja, und vielleicht noch kurz zur Erklärung an die ZuhörerInnen. Also es waren erst 15 Millionen im Raum gestanden. Die sollen sich eben aufteilen. 5 Millionen für das Kombi-Ticket, was hier in Deutschland ja auch bekannt ist, auch von den Spielen in der Liga. Also dass die Anfahrt eben im Spieltagsticket mit drin ist. 5 Millionen für jetzt mal ganz grob Advertisement, also PR rund um das Turnier. Und 5 Millionen für die Förderung von Mädchen und Frauenfußball. Dann gab es jetzt die Rolle rückwärts und das sollte gekürzt werden auf 4 Millionen. Mittlerweile gibt es diverse Anträge. Ich bin nicht 100% firm in den ganzen Begrifflichkeiten in der Schweizer Politik, aber man kann das alles nachhören und nachlesen, eben auf die 15 Millionen zurückzugehen. Und ich glaube, im Juni soll darüber entschieden werden. Man kann nur hoffen, dass also der öffentliche Aufschrei es dann quasi unmöglich macht, für den Bund dabei zu bleiben, weil ja.
Ja, ich bin zuversichtlich, aber ich glaube, wenn man eine Euro macht und ich habe genug Turniere in meinem Leben organisiert und alle reden von Nachhaltigkeit und die meisten machen es nicht wirklich. Und mein größter Wunsch war immer mit dieser Frauen-Euro in der Schweiz, dass das ein Land wird, dass das Thema Nachhaltigkeit eben auch wirklich so umsetzt, wie es immer vorher gesagt wird und warum alle dieses Turnier haben wollen. Und ich wünsche mir, dass das tatsächlich passiert.
Ja, das wünschen wir uns auch. Wir alle, die wir interessiert sind am Fußball der Frauen und ich glaube von meinen ZuhörerInnen sind das die meisten. Und dir wünschen wir natürlich in den USA weiter ein gutes Händchen und überhaupt viel Sonnenschein an allen Fronten des Lebens. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Das hat großen Spaß gemacht und das war super interessant. Dankeschön.
Das freut mich, danke dir und auch euch allen alles Gute und viel Spaß am Frauenfußball.
Ja, genau. Und euch, liebe ZuhörerInnen, euch gilt natürlich auch wie immer mein Dank. Wir gehen jetzt, habe ich schon angesprochen, zu Anfang in die Osterfeiertage. Danach kommen wir für euch wieder raus und bleiben natürlich im gewohnten 14-Tages-Rhythmus noch bis Ende der Saison. Ich freue mich, wenn ihr mir auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens ein paar Sterne oder eine Rezension hinterlasst. Das hilft dem Podcast, dann nach der vierten ist es, glaube ich, auch noch in die fünfte Saison zu gehen. Ansonsten bleibt mir nur wie immer zu sagen, passt auf euch und aufeinander auf. Bis in 2 Wochen. Ciao.